Starke, nachhaltige Verbindungen. Wie geht das eigentlich? Wie machen wir das? Und wann? Was tut uns gut? Diesen Fragen geht der Verbindungsschaffen-Podcast nach. Mit Denken und Mitfühlen ausdrücklich erlaubt. Knapp 11 Jahre blogge ich jetzt. Ich habe keine Ahnung, wie viele Texte ich geschrieben habe, aber die, die man auf den Blogs jetzt noch finden kann, das sind zusammen 530 ungefähr. Also 530 Blogbeiträge, dazu Gastartikel, meine Podcasts, Interviews, natürlich auch all diese ganzen Texte, die ich auf Social Media geschrieben habe. Ja, und dann auch noch die, die ich für meine Kunden und Kundinnen geschrieben habe, aber bei denen werde ich ja nicht als Verfasserin geführt, das ist ja klar. Mein Tempo bei diesem ganzen Schreiben war völlig unterschiedlich. Mal habe ich sehr, sehr viel und auch sehr schnell gebloggt und mal habe ich sogar fast täglich veröffentlicht. Dann habe ich wieder monatelang gar nicht geschrieben. Aber herausgekommen sind diese 530 Texte, über denen mein Name steht. Ich möchte heute laut nachdenken und zwar über die Verbindung zu den eigenen Werken. Wieso hängen wir da dran? Was bedeutet uns dieses Gesamtwerk, könnte man sagen? Mein Schaffen ist ja größtenteils schriftlich, daher geht es auch hauptsächlich um Text hier. Aber ich denke, das lässt sich natürlich auch übertragen. Also, was hast du geschaffen? Was hast du gebaut? Was hast du getüftelt, erfunden, auf das du stolz bist und das auf eine gewisse Weise irgendwie erhalten bleiben soll? Vielleicht magst du ein bisschen mit mir mitdenken in dieser 66. Folge vom Verbindungsschaffen-Podcast. Kurz noch zu mir. Ich bin Anna Kuschinski, Bloggerin, Texterin und Schreibmentorin. Und hier in diesem Podcast gehe ich immer auf die Suche nach Verbindungen. Also wie gehen wir sie ein? Wie denken wir darüber? Wie gestalten wir Verbindung? Wie können wir Verbindung vielleicht auch besonders gut halten? Und wo kommt unser Blick auf Verbindung eigentlich her? Ich möchte mit diesem Podcast inspirieren. Ich möchte zeigen, dass wir umgeben sind von Verbindung und manchmal vielleicht nur eine Entscheidung von der nächsten Verbindung entfernt. Schön, dass du heute hier mit dabei bist. Vielleicht zum Start nehme ich dich kurz mit und erzähle dir, wie ich eigentlich auf dieses Thema gekommen bin. Es ist schon ein paar Wochen her, da bin ich mal wieder übrigens über Wolfgang Herrndorfs Blog gestolpert, Arbeit und Struktur. Und wenn ich darüber stolpere, wie gesagt, ist schon häufiger passiert, dann muss ich auch reinlesen. Aber nur reinlesen geht nicht bei diesen Tagebucheinträgen. Also dieser Blog ist im Grunde ein Tagebuch. Ich habe mich festgelesen und es war, wie schon öfter, ich war sehr fasziniert. Also fasziniert von dieser Art zu schreiben, von dieser Dokumentation, die er da schafft. Und auch von der Ehrlichkeit, von diesem rabiaten Erzählen. Immer wenn ich da reinlese, dann schwanke ich so zwischen Mitgefühl und ja, mich gruselt es irgendwie auch so ein bisschen. Das ist manchmal wirklich schwer zu ertragen, wie schnell Witz und Sarkasmus dann in völlige Verzweiflung so umschwenken. Vieles, glaube ich, kann ich gar nicht erfassen, weil da so viel ist zwischen den Zeilen in diesen Texten. Da ist Trauer, Müdigkeit, Verzweiflung, Angst, aber auch Hoffnung und dieser große Wille, die verbleibende Zeit irgendwie noch zu nutzen. Arbeit und Struktur ist nämlich das Tagebuch, das Wolfgang Herrndorf in den letzten 3 Jahren seines Lebens geschrieben hat. Und er wusste auch, dass es wahrscheinlich die letzten Jahre seines Lebens sind. Also er hatte eine Diagnose, man hat bei ihm einen Hirntumor festgestellt und bis zu seinem Suizid hat er dann diesen Blog geschrieben. Wer ihn nicht kennt, Wolfgang Herrndorf war Autor, er war Illustrator und Karikaturist, unter anderem für die Titanic. Und vielleicht kennst du auch seinen Roman Chick. Ich würde sagen, das ist das bekannteste Werk von ihm. Ja, was war dieses Mal anders, als ich Arbeit und Struktur gelesen habe? Ich habe nebenbei mehr wissen wollen über Wolfgang Herrndorf, über diesen Autor und Illustrator. Und mir ist was Verrücktes aufgefallen. Herrndorf ist nämlich am 12. Juni 1965 geboren, auf den Tag genau 21 Jahre vor mir. Gestorben ist er mit 48 Jahren, viel zu früh natürlich. Und ja, ich meine das jetzt gar nicht makaber oder so, aber ich habe mich dann gefragt, was wäre denn, wenn ich in 5 Jahren so eine Diagnose bekäme? Was würde ich noch fertig machen wollen? Was wäre mir wichtig? Denn Wolfgang Herndorf hat versucht, seine angefangenen Romanprojekte fertig zu schreiben. Unter anderem das Chick, was ich eben erwähnt habe, aber auch noch ein paar andere. Und sein Blog war der Weg, das zu schaffen. Arbeit und Struktur. Weil es ist ja so, wenn alles auf einmal nicht mehr sicher ist, was bleibt dann? Also was bleibt außer den Dingen, die man noch tun möchte? Wenn alles so in sich zusammenfällt, woher kommt dann die Struktur? Und Herndorf hat gesagt, es kommt durch das Schreiben und durch diese Struktur, die ich mir selber gebe, indem ich mich jeden Tag hinsetze und schreibe. Diesen Blog kann man immer noch online lesen, man kann ihn aber auch als Buch kaufen, denn das hatte sich Wolfgang Herndorf auch gewünscht, dass die Inhalte nach seinem Tod kritisch durchgesehen und nochmal lektoriert werden und dann eben als Buch veröffentlicht werden. Also ihm war wichtig, dass da etwas bleibt, dass seine Werke noch fertig werden und dass diese letzten Jahre, die so schwer waren, dass sie irgendwie auch in der Welt bleiben. Und dass das verknüpft ist, der Erschaffensprozess mit dem Werk. Ich verlinke dir natürlich den Blog und auch die Verlagsseite zum Buch in den Shownotes, dann kannst du dich mal reinlesen in dieses ganze Projekt, wenn du denn möchtest. Ja, ich habe mich dann gefragt, wie ist denn meine eigene Verbindung zu dem, was ich geschaffen habe? Meine Texte, meine Blogs, das ist ja alles auch ein Stückchen ich. Man kann meine Entwicklung als Texterin darin sehen, wenn man die alten Artikel liest. Man kann meine Schreibexperimente sehen, als ich Routinen getestet habe, Formate ausprobiert, irgendwelche anderen Formate adaptiert. Das ist da alles zu finden. Meine Ideen, mein Stolz, Erfolge natürlich auch, die Stories, die ich geschrieben habe und auch die Zweifel und der Stress und die Wut. Also manche Texte, wenn ich so reinlese in alte Texte, klingen für mich sehr, sehr wütend. Aber ich glaube, nach außen hin fühlt man das vielleicht gar nicht so sehr. Ich würde sagen, vor allem stilistisch ist da auch viel passiert über die Jahre, dachte ich jedenfalls. Letztens habe ich aber mit Maren Matschenko gesprochen und die meinte, du hast doch eigentlich schon immer nach dir geklungen. So, also meine Texte haben immer nach mir geklungen. Ich bin mir nicht so sicher. Ich denke, dass man auch eine Entwicklung lesen kann, rauslesen kann. Das Schreiben war in diesen 11 Jahren Bloggen ein riesengroßer Teil meines Lebens und für mich war das einfach auch eine große Spielwiese. So habe ich ja auch Bloggen immer verstanden, also als Möglichkeit, verschiedene Wege zu testen, zu üben, auch mal einfach zu machen, den Perfektionismus abzulegen. Also ja, diese Blogs, die ich gebaut habe, die ich bestückt habe, das ist schon auch einfach ich. Ein Stück Identität vielleicht, mein Schaffen, mein Werk, auch wenn es keine Bücher gibt. Jedenfalls noch nicht, denn bei dem Buch habe ich das ja eben nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft, diesen Perfektionismus abzulegen. Ich habe es einfach nicht hingekriegt, das spielerisch anzugehen. Ich habe mir vorgestellt, dass Menschen sich dieses Buch ins Regal stellen, vermutlich dann ins Büroregal. Ich habe mir vorgestellt, die lesen das dann, die überfliegen das vielleicht, keine Ahnung. Und dann schauen sie immer mal so rein, wenn sie gerade eine Idee brauchen oder eine Inspiration oder Motivation. Und dann liegt das da schwarz auf weiß vor denen. Und ich kann es nicht mal eben umschreiben, weil ich denke, vielleicht hier die Formulierung wäre besser gewesen oder so. Also, was die Verbindung zum Werk angeht, habe ich hier Skrupel. Diese Verknüpfung von gedrucktem Buch und Person scheint mir riesengroß. Also in meiner Vorstellung ist es so. Und doch wäre es ja schön, wenn irgendwas bleiben würde von mir. Kein Weltbestseller oder so. Es muss auch nichts verfilmt werden von meinem Werk. Ich muss nichts schreiben, das man über Jahrhunderte noch lesen wird. Aber vielleicht könnte doch etwas bleiben, das man gern im Regal stehen hat und an das man sich gern erinnert. Gute Gefühle und so. Wenn du mich schon ein bisschen länger kennst oder mir folgst, dann weißt du ja, dass das einer meiner Antriebe ist. Also was bleibt? Das Digitale? Der Weg, den ich gegangen bin, schreibend, irgendwie experimentierend und vielleicht bleibt auch das Buch als Ergebnis eines zu perfektionistischen Prozesses am Ende. Ich weiß es nicht, aber ich kann Wolfgang Herndorfs Gedanken verstehen, dass er all das Unvollendete, seine unvollendeten Werke, dass er die fertig machen wollte. damit sie in der Welt sind und damit sie auch aus dem Kopf raus sind. Ja, also dieses, was bleibt, das ist so das eine, was mich beschäftigt hat. Und dann gibt's aber noch was anderes, nämlich dieses ehrliche Niederschreiben von Alltag. Also wenn du reinliest in Arbeit und Struktur, in diesen Blog, den er geschrieben hat, dann wirst du das merken. Es sind teilweise wirklich nur Notizen, Banalitäten gefühlt, aber so ist ja eben auch Alltag. Also dieses tagebuchartige Schreiben, kleine Notizen. Ich meine, klar, wenn man einen Gehirntumor hat, dann ist alles Erlebte wertvoll. Es ist ja völlig unsicher, wie viel von dem Erlebten überhaupt im Gedächtnis bleiben wird und wie lange es da bleiben wird. Es haben ja auch andere Menschen Tagebuch geschrieben, und zwar teilweise völlig langweilige Einträge auch. Also gerade die großen Schriftsteller, das ist, ja, man könnte sagen, eine eigene Kunstform oder so etwas, was die da fabriziert haben. Wenn ich zum Beispiel die Tagebücher von Thomas Mann lese, dann finde ich das immer so ein bisschen, ja, fast erleichternd, wenn er so Sätze schreibt wie: große Abneigung, nachmittags noch irgendetwas zu tun. Oder er schreibt: kein Tee morgens, da K. verschlafen hatte. Das ist doch herrlich menschlich, und es gibt mir ja auch einen anderen Blick auf den Autor. Der hat nicht mal ebenso Weltliteratur geschrieben, hat jeden Tag 24 Stunden am Schreibtisch gesessen, sondern der hat genauso gekämpft wie wir alle. Und auch Max Frisch, Erich Kästner, Virginia Woolf, die haben alle Tagebuch geschrieben, und auch Franz Kafka. Kafka zum Beispiel schreibt: von was für Zuständen ich durch meine Lebensweise abhängig werde. Heute Nacht habe ich etwas besser als in der letzten Woche geschlafen, heute Nachmittag sogar ziemlich gut. Ich habe sogar jene Verschlafenheit, die auf mittelguten Schlaf folgt, infolgedessen befürchtete ich, weniger gut schreiben zu können. Fühle, wie sich einzelne Fähigkeiten tiefer ins Innere schlagen, und bin auf alle Überraschungen vorbereitet, das heißt, sehe sie schon. Also auch da, es geht um, ja, wie schlafe ich, wie viel schaffe ich, wie viel schreibe ich, wovon ist mein Schreiben auch abhängig. Sehr interessant, diese Einträge. Die Tagebücher von Kafka sind übrigens alle beim Projekt Gutenberg online. Die sind aber umfassender als jetzt zum Beispiel Thomas Manns Einträge oder größere Teile von dem, was Thomas Mann geschrieben hat. Das sind bei Kafka oft nicht nur kurze Notizen, trotzdem total spannend, was er da geschrieben hat über seinen Alltag, über sein Leben, über seine Gedanken und natürlich auch über die Entstehungsprozesse von seinem Werk. Es gibt natürlich verschiedene Literaturwissenschaftler, die sich mit diesen Tagebucheinträgen auch befasst haben, die auch Mutmaßungen anstellen, warum das so viele Menschen tun, vielleicht sogar gerade Künstler. Also nicht nur die großen Schriftsteller haben Tagebuch geschrieben, auch zum Beispiel Kurt Cobain von Nirvana, der hat Journaling betrieben. Das sind so eng beschriebene Seiten, Inspiration, Gedanken, Notizen, man könnte vielleicht auch sagen Kritzeleien, aber auch eben wichtige Inspirationsquellen, die er dann benutzt hat für seine Songs. Richard Burton zum Beispiel, der hat in seinen Tagebüchern einige Anekdoten aus seinem Alltag notiert und auch über das Eheleben. Also auch das interessante Lektüre. Und ich habe mich gefragt, wie können wir jetzt auf diese Art Schreiben schauen, diese Verbindung zum Alltag, zu unseren eigenen Gedanken und eben zum eigenen Werk. Es gibt Stimmen, die sagen, die Versprachlichung selbst ist ein Akt der Verbindung, weil nämlich Versprachlichung bedeutet Entlastung. Was wir formulieren, bekommt eine Form, bekommt etwas Greifbares, und es ist dann eben erstmal aus dem Kopf heraus. Das ist entlastend. Nichts anderes steckt zum Beispiel auch hinter dem Konzept der Morgenseiten nach Julia Cameron. Entlastung. Und danach, nach dem Schreiben, nach diesem "es ist aus meinem Kopf raus", kann der Fokus auf die anderen Projekte wieder aufgenommen werden. Es gibt auch von Oscar Wilde noch einen Gedanken. Der hat auch eifrig Tagebuch geschrieben, und er sagt, der Mensch neigt dazu, sich im Rückblick zu betrügen. Und weil das so ist, sagt er, seien Tagebücher die einzige Möglichkeit, die Erinnerung unverfälscht zu erhalten. Und das finde ich auch einen interessanten Punkt. Also nachzulesen, was wirklich war, und eben nicht nur das, was rückblickend so als Deutung für die großen Zusammenhänge so oben drüber gelegt wird. Und hier an der Stelle können wir nochmal auf die Verbindung zum eigenen Werk kommen, also zu dem, was bleibt, weil es ist nämlich ganz gut untersucht, dass gerade die Schriftsteller ihre Tagebücher auch ganz bewusst als Teil ihres Werks geschrieben haben. Thomas Mann zum Beispiel schreibt in sein Tagebuch, als er 75 Jahre alt ist, es kenne mich die Welt, aber erst, wenn alles tot ist. Man kann also davon ausgehen, dass er ganz bewusst die Tagebücher geschrieben hat für eine Veröffentlichung nach seinem Tod. Vielleicht nicht mit der Intention, aber mit dem Wissen, dass das so passieren wird. Wenn er die nicht vernichtet, die Tagebücher, dann werden sie eben veröffentlicht. Und er wusste also, dass das kommt und hat sich gedacht, okay, man soll ihn kennenlernen, man kann ihn kennenlernen, aber erst, wenn er tot ist. Und zwar genau die Seite, die man eben erstmal nicht sieht. Also die zweifelnde Seite, die kämpfende Seite, die Seite, die sich auch mal langweilt. Genau diesen Alltag eben. Und ich glaube, das ist auch ein Motiv für Wolfgang Herrndorf gewesen. Der hat ja seine Tagebucheinträge als Blog veröffentlicht und sich dann aber gewünscht, dass sie eben auch als Buch nochmal herausgegeben werden nach seinem Tod. Scheint mir wie so ein Wunsch zu sein, sie nicht nur das Werk. Sieh auch die Mühe, die da drin steckt. Sieh auch den Mensch, sieh auch mich. Also vielleicht auch ein Versuch, Einfluss zu nehmen. Wie nehmen mich die Menschen nach meinem Tod wahr? Was steht dann über mich im Netz? Welche Quellen gibt es und welche möchte ich selbst noch hinzufügen? Vielleicht hätte ja Thomas Mann auch einen Blog gehabt, wenn es das damals schon gegeben hätte. Bei Kafka bin ich mir ziemlich sicher, dass der das gemacht hätte. Ja, also was ist das jetzt, diese Verbindung zu dem, was wir geschaffen haben? Vielleicht eine zusätzliche Erklärung, ein Versuch, uns darzustellen, ein Versuch, ein Bild zu zeigen, das sich für uns stimmig anfühlt. Und zwar nicht nur über den Tod hinaus, sondern ja, vielleicht genau jetzt, also jetzt in unserem Alltag. In meinen Texten steckt eine ganze Menge Anna und ich mag es, wenn Menschen Seiten von mir so nach und nach entdecken können. Schreiben ist ja kein Selbstzweck. Aber es ist Entlastung, es ist Selbstdarstellung, es ist sicher auch Kunst in gewisser Weise. Und es bleibt etwas, das möglicherweise einen Zugang zu uns bietet, selbst dann, wenn man uns nicht treffen kann, wenn man uns nicht direkt kennenlernen kann. Jeder Text ist eine Einladung zum Gespräch, jeder Text ist eine Chance auf Verbindung. Und vielleicht sind diese tagebuchartigen Texte, ob jetzt im Journal oder auf dem Blog, ganz egal, vielleicht sind diese Texte eben auch der Versuch, die Situation zu zeigen, in der wir Dinge erschaffen, den künstlerischen Prozess. Weil die Entstehung ist ja immer der Raum, in dem wir interpretieren. Die Zeit, in der wir leben, aber auch die Umstände, in denen wir leben. Und natürlich lese ich die Texte von Wolfgang Herrndorf mit der Brille Diagnose Gehirntumor. Möglicherweise bleibt nicht mehr viel Zeit. Also wie wäre das, wenn wir das mitdenken würden, für unser eigenes Schaffen? Was soll noch fertig werden? Welche Idee soll noch umgesetzt werden? Nicht in 3 Jahren, nicht wenn ich in Rente bin, nicht irgendwann, sondern genau jetzt. Und wie wäre es, unser Schaffen als Gesamtwerk zu sehen? Die Tagebücher, das Journaling, die Morgenseiten, die Scrapbooks, was auch immer. Ob wir die jetzt veröffentlichen, ist eigentlich egal, aber es könnte ja einen Blick auf uns als Erschaffende, als Künstler, als Künstlerinnen ermöglichen, abseits vom Hauptwerk. Eine Verbindung zwischen dem Geschaffenen und dem Erschaffenden. Also konkreter bei mir wäre das eine Möglichkeit, eine Verbindung herzustellen zwischen Anna als Bloggerin und Anna, wie sie diese ganzen Texte erschaffen hat. Und das ist ja auch Teil meiner Story. Ich erzähle ja davon, von den Kämpfen, von der Situation, in der ich bin, in der ich war, von meiner Geschichte. Das ist oft ziemlich langweiliger Alltag, aber manchmal sind eben auch spannende Anekdoten dabei, interessante Überlegungen, Zweifel, Kämpfe und eben auch die großen Erfolge. Sieht man halt nicht, wenn man diesen Teil nicht beschreibt. Daher kann ich nur auch hier wieder raten, ehrliches Erzählen ist eine Chance auf Verbindung. Und was relevant ist, entscheidet letztlich das Publikum. Die Tagebücher von Thomas Mann, von Kafka, von all den anderen, die werden bis heute gern gelesen. Also vielleicht ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, um einen Blog zu starten. Ich denke, wir sollten diese großartige Möglichkeit nutzen. Und Um es nochmal zu sagen, ich habe nicht vor, zu erkranken und früh zu versterben, aber ich möchte doch nochmal ganz genau hinschauen, was ist eigentlich wichtig, wenn nicht mehr viel Zeit da wäre, wäre nämlich keine Zeit für Perfektionismus. Und vielleicht ist das nicht nur ein Motor für das, was werden soll, sondern auch die ehrlichste Verbindung zu den eigenen Texten. Ja, wie ist es bei dir, die Dinge, die du erschaffst? Wie bist du verbunden damit? Und es dürfen sich jetzt ruhig auch Menschen angesprochen fühlen, die nicht schreiben, also auch die, die andere Dinge erschaffen. In der Küche, in der Werkstatt, am Basteltisch. Wie bist du verbunden damit? Und könnte es sich lohnen, irgendwie auch den Hintergrund, die Entstehung also zu dokumentieren? Erzähl mir gern davon. Du kannst einen Kommentar hinterlassen oder du kannst mir natürlich auch eine E-Mail schreiben an verbindung@annakuschinski.de. Ja, und wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann bitte lass mir gern ein paar Sternchen da, abonniere diesen Podcast, weil dann weiß ich, dass ich hier auf jeden Fall weitermachen sollte. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du wieder reinhörst, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst. Die neue Folge gibt es in 2 Wochen, da spreche ich mit Maren Matschenko und ich spreche mit ihr über Mut, über Zeit, über das Lernen, das Reflektieren und warum uns gerade das Reflektieren und das Lernen zu stärkeren Marken machen kann. Maren wird auch erklären, warum wir immer nackt im Bademantel netzwerken sollten. Klingt spannend? Dann gerne bis zur nächsten Folge.